Nein, meine Lieben, das Instrument, das Sie soeben hörten, war kein Kirmesorchestrion. Es war die Orgel der Gebrüder Serassi in der Kirche Notre-Dame de l'Assomption in Tende, früher Tenda, ein kleiner, kaum mehr als 2000 Einwohner zählender Ort mit bewegter Vergangenheit an der ligurischen Küste. Ursprünglich zur Grafschaft Ventimiglia im Piemont gehörend, später zum Königreich Sardinien und erst seit 1947 zu Frankreich. Die Serassis bauten Orgeln im 19. Jahrhundert, auf denen sich Opern und Militärmusik in der Anmut eines kompletten Orchesters spielen ließ. Auf Verdi wollte man auch während der Messe nicht verzichten und so baute man als Würzung des Orgelklanges zum Beispiel diverse Timpani ein, die durch ein zweites Pedal betätigt werden konnten und in der Lage waren, veritable Trommelwirbel zu imitieren. Man baute die Gran Cassa, die große Pauke, man baute Piatti, also Zimbeln, ein. Doch nicht genug damit, ein Glockenspiel aus Bronze musste her und mit dem Manual gekoppelt werden. Zusammengenommen konnte man mit dieser klirrenden Rüstkammer des schlechten Geschmacks, wie sich ein Kritiker einmal vernehmen ließ, ein veritables Crescendo alla Rossini entfesseln. Man sollte nicht vergessen, bei aller schon viel und bis zum Überdruss zitierten Italianità als, die dann vor allem die großen Epochen von Antike, Renaissance und Barock in den Blick nimmt, auch dies gehörte zu ihm, dass Italien einfacher Leute und der Vorstadtgarküchen, das Pasolini so oft beschwörte, die lustvolle Ironie eines Fellini, der Ästhetizismus eines Visconti, es gehörte auch dazu, dass Italien, das beständig an seiner eigenen Vergangenheit nippt, wie an einem überparfümierten süditalienischen Likörwein, der auf der Zunge den pelzig-modrigen Geschmack beginnender Fäulnis hinterlässt. Während nun gewissermaßen in der Musik der lärmend-barkantische Zug des dionysischen Gefolges an uns vorübergezogen ist, begeben wir uns wieder in die Petersbergstraße und ins Atelier. Am Beginn der zweiten Hälfte der 80er Jahre sehen wir Alt, nachdem das St. Johanna-Portal als Werk abgeschlossen war, an der Arbeit für eine Brunnengestaltung vor dem Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach. Und hier, nach der ersten großen Bronze-Pietà für die dortige Hildegardskirche, wieder mit einer Großbronze, diesmal der Heiligen der Bergleute, der Heiligen Barbara, beschäftigt. Zeitgleich findet man, wie schon erwähnt, in seinem Nachlass die ersten Zeichnungen, Aquarelle und Studien für die Mainzer Pietà. Es waren fruchtbare Zeiten im alten Atelier. Nulla dies sine linea, ein wenig Latein hält Leib und Seele zusammen, wie Heine in seinen Erinnerungen amüsiert einen alten Schuster zitiert, der es liebte, in seine Reden kleine lateinische Sentenzen einzufügen. Also kein Tag sollte ohne Linie oder Pinselstrich vergehen. Eine Mahnung, die einer der größten Maler der griechischen Antike, Apelles, an sich selber richtete. Alt zitierte ihn gern und befolgte ihn auch meistenteils. Die Pietà als Ausdrucksmittel zur Selbstreflexion besaß für Alt wohl immer schon einen hohen Stellenwert. Madonnenstatuen finden sich in seinem plastischen Schaffen jedoch wesentlich häufiger. Man denke nur an Schaffhausen, an Rehlingen oder die Traubenmadonna, die von der Marienburg über die Rebhänge hinunter auf die Mosel blickt. Mag sein, dass ich auch deswegen keinen Auftraggeber fand, weil in der nachkonziliaren Zeit diese Art des Vesperbildes keinen sehr hohen Stellenwert mehr einnahm. Welches Potenzial sich Alt jedoch in Madonnen- und Pietà-Darstellungen erschloss, darauf mag eine Widmung hindeuten, die sich auf der Rückseite eines sehr frühen Madonnenmosaiks aus dem Ende der 50er Jahre befindet. Er schenkte es Bernhard Lieblang, in dessen Elternhaus es heute noch hängt. Das Haupt der Madonna ist in einen Schleier gehüllt und auf nachtblauem Faltenwurf funkelt einsam ein goldener Stern. Freund, vergiss die Tränen nicht, die ich vor diesem Bild vergossen. Trost bring dir des Sternes Licht, das in mein Dunkel oft geflossen. Auch in der Figur der Madonna ist das Finale also mitgedacht. Wenn die Marienburger Madonna mit ihrer Linken die Brust hält, an der der Jesusknabe trinkt, umfängt ihre Rechte den Säugling und beide, Mutter und Sohn, umschließen mit ihrer jeweils rechten Hand die Trauben, in deren vergorenem Saft Jesus dereinst sich selbst verschenken wird. Im oberen Teil der Skulptur ein Idyll von Mutter und Sohn, gebettet in Anmut, Zärtlichkeit und Liebe, doch im Zustreben auf ihre Basis, auf das Ende vorausweisend, in Wein und in Brot. Auf das Ende der Zeiten vorausdeutend schmückt sie ein Kranz aus 12 Sternen. Der Eschatologie des Johannes folgend ruhen die Füße der apokalyptischen Frau auf einer Mondsichel. Respice finem, wie Heines Schuster gesagt haben könnte, bedenke das Ende. In wenigen seiner plastischen Werke, seine Bilder bilden eine andere Kategorie, hat Alt so unverstellt und direkt essentiellen Eros sprechen lassen, wie in der Mainzer Pieta. Sie ist ein Vesperbild, um diese schöne alte Bezeichnung noch einmal zu gebrauchen, ein Vesperbild über Liebe, Eros und Weh geworden. Noch einmal kost Maria Magdalena die erkalteten Füße ihres Herrn und Geliebten, wäscht sie in ihren Tränen und trocknet sie mit ihrem Haar. Ob sie nun wirklich gleichzusetzen ist mit der Sünderin, die im Hause des Pharisäers Jesu Füße salbte, das mag ein Streit unter Gelehrten bleiben. Für Alt jedenfalls war sie, wie jede und wie jeder Liebende, die Inkarnation des Allliebenden, göttlichen Logos im Fleisch.